Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Live von der Buchmesse Leipzig hier in der Halle 2. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Dankeschön, wunderbar. Eine Stunde lang wollen wir Sie literarisch mitnehmen in diesen Bücherfrühling mit Titeln aus und über Europa, ja, die das europäische Miteinander in den Blick nehmen in Zeiten, wo so viel Spaltung, Verdruss und Zerrissenheit die Menschen trennen. Wir wollen dagegenhalten mit Büchern, die auf europäische wie deutsche Verhältnisse, auf unsere Nachbarn hier und dort blicken. Buchpreisträgerin Anne Weber wird bei uns sein, Matthias Navrat, der den Literaturpreis der Europäischen Union erhalten hat, und dann der unvergleichliche Wladimir Kamina kommt auf. Freuen Sie sich mit mir auf diese Gäste. Jetzt ist eine Frau bei uns, die hier schon hoch geehrt wurde mit dem Preis der Leipziger Buchmesse. Als Übersetzerin wurde sie da ausgezeichnet, aber noch bekannter ist sie inzwischen für ihre großartigen Romane. Der Deutsche Buchpreis war dafür der größte Erfolg. Und jetzt lernen wir sie als Essayistin kennen, auch als Pariserin, denn seit über 40 Jahren wohnt sie dort. Willkommen, Anne Weber. Bannmeilen, ein Roman in Streifzügen, so heißt ihr neues Buch. Und diese Streifzüge, die finden tatsächlich in der Bannmeile, in der Banlieue statt, im Vorort von Paris, Saint-Denis. Es ist die Gegend, ja, die so 2005 europaweit Schlagzeilen gemacht hat, als von dort die Aufstände losgingen, die dann ganz Frankreich erfasst hat. Sie wohnen nur wenige Kilometer davon entfernt, Frau Weber. Aber nie sei es Ihnen in den Sinn gekommen, diese Grenze des Peripherie zu überschreiten. Warum jetzt aber doch für ein Buch sogar? Was hat Sie jetzt dahin gezogen?
Ja, also ich lebe ja schon seit Jahrzehnten in Paris. Und zwar nicht im Zentrum von Paris, sondern ich lebe am Rand von Paris, aber eben noch in Paris. In Paris ist das ja sehr streng getrennt. Was in Paris ist, innerhalb des Peripherik, dieser Stadtautobahn, die ringförmig um Paris herumführt und auch an den ehemaligen Toren der Stadt entlang führt, Porte de Pontin, Porte d'Aubervilliers und so. Und die es zwar nicht mehr gibt, diese Tore, aber es gibt sie noch symbolisch, das als Grenze zwischen Innen und Außen. Das ist da sehr stark markiert. Ja, und ich habe einen Freund, der dort geboren ist und dort schon immer lebt und dort viel geht auch, berufsmäßig. Und er hat mir vorgeschlagen, irgendwann vor längerer Zeit jetzt schon, ob ich ihn nicht mal begleiten möchte. Und das habe ich getan und dabei kam so eine Art Schockerlebnis zustande, dass ich mir gesagt habe, das ist ja ganz nah von meiner Wohnung, eigentlich nur eine Viertelstunde zu Fuß und dann bin ich schon in der Banlieue. Mhm. Und warum gehe ich da eigentlich nie hin? Warum gehe ich immer, wenn ich aus dem Haus gehe, fast immer in Richtung Zentrum oder in Richtung andere Stadtviertel, aber nicht nach draußen? Mhm.
Ja, ich fand es so interessant, Sie schreiben, die ganze Welt hat damals 2005 so die Bilder der Brände und Straßenschlachten in den Nachrichten gesehen und Sie sagen so wie nebenher, wir hier in Paris haben davon nichts mitbekommen.
Ja, das war auch so. Es haben mich aus Deutschland Freunde und Familie angerufen und mich gefragt, quasi, ob ich noch am Leben sei. Aber ich habe das überhaupt nicht gemerkt. Das war jetzt übrigens im letzten Juni ein bisschen anders. Da ist das durchaus auch bis in Paris, so bis nach Paris übergeschwappt. Aber 2005 war das noch, das sind einfach getrennte Welten auch.
Kommen wir zu Ihren Streifzügen. Also Sie haben schon Ihren Freund Thierry genannt. Das ist ein Franzose mit algerischen Wurzeln, der jetzt dort einen Film über die Vorbereitung zu den Olympischen Spielen drehen will. In Saint-Denis, 9-3, kürzt man das immer ab, das ist die Postleitzahl. Findet da viel statt, Olympische Spiele mäßig?
Ja, da sind riesige Baustellen, große, viele Baustellen. Ich muss aber noch kurz berichtigen, das ist kein Essay, ne, das Buch, das ist ein Roman in Streifzügen. Und dieser Thierry im Buch hat bestimmte Ähnlichkeiten mit dem wirklichen Freund, den ich ja habe und mit dem ich diese Streifzüge gemacht habe. Aber es ist schon ein Roman, es ist verfremdet und neu zusammengesetzt und es ist mit sehr vielen Dialogen auch geschrieben, Gespräche kommen vor und so weiter.
Ihre Ich-Erzählerin zieht mit ihrem Freund Thierry, der zufällig einen Film über die Olympischen Spiele dort drehen will, eben durch dieses Viertel. Und beschreiben Sie uns doch mal, was ist denn so der erste Eindruck? Ich habe gleich zu Beginn bei Ihnen ein neues Wort gelernt, die Chauffeurs. Also geschrieben wie Chauffeur, nur nicht mit A, sondern mit U. Wer sind die?
Das sind ganz einfach die Späher, die ich habe, ja, das sind Späher, die in diesen Wohnsiedlungen, in denen mit Drogen gedealt wird, an allen Ecken stehen oder sitzen und die dann Alarm schlagen, wenn Polizei auftaucht. Und zwar schlagen die Alarm. Das war wirklich was ich noch nie gehört hatte und was ich auch in monatelangen Streifzügen nur ein paar Mal gehört habe, weil man die schlagen nicht dauernd Alarm, sondern eben nur, wenn Polizeiwagen oder ja, Polizisten auftauchen. Und das sind so langgezogene Rufe wie Klagerufe. Einer fängt an und dann geht es an der nächsten Ecke weiter und das breitet sich dann aus über diese ganze Cité, diese ganze Wohnsiedlung. Und das ist eigentlich was, ja, wie so ein Klagegesang hört sich das an, wenn man es unvoreingenommen sich anhört und nicht drüber nachdenkt, was es, wofür es ist. Gut ist.
Allgegenwärtiger Drogenhandel, Trabantensiedlungen, überall liegt Müll herum, keine schönen Straßen, keine schönen Plätze, Beton, endlose Autostraßen. Das sind so die Parameter, wie sie in allen europäischen Metropolen eigentlich ja für die ärmeren Stadtviertel gelten. Was ist denn in Saint-Denis so besonders, so französisch vielleicht auch?
Ich weiß nicht, es ist ja keine Reportage. Ich bin nicht eigens an diese Orte gegangen, wo zum Beispiel diese Aufstände, von denen die ausgegangen sind 2005 oder auch jetzt 2023 im Juni, sondern ich bin hunderte von Kilometern kreuz und quer gegangen und da findet man nicht nur runtergekommene Wohnsiedlungen und man findet alles Mögliche. Und man findet eben auch das, was man nicht erwartet hätte. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendwo plötzlich einen Hindu-Tempel in einem ehemaligen Industriegebäude. Und kurz danach, man kommt aus einer ganz armen Wohngegend, man hat diesen Hindu-Tempel, man geht über eine Autobahnbrücke und sofort nach der Autobahnbrücke kommt die Banque de France, das neue Gebäude der Banque de France, mit wo die größten Geldreserven Europas offenbar lagern. Und dieses Nebeneinander finde ich so krass von allem Möglichen. Es gibt diese Wohnsiedlungen, es gibt diese kleinen Häuschen, es gibt den muslimischen Friedhof von Bobigny, wo...
Es ist so, wie Sie jetzt auch erzählt, Frau Weber, liest sich auch das Buch, ist ungeheuer detailreich. Also man sieht alles praktisch vor sich, die Straßen, die Häuser, die Schilder, die Menschen. Sie müssen ganze Notizblöcke vollgeschrieben haben. Ich habe mir mal vorgestellt, wie hat sie sich das dann alles gemerkt? Abends dann wieder zu Hause am Schreibtisch, haben sie dann alles so niedergeschrieben, also bis auf die jeden Namen, den sie sich gemerkt haben.
Genau, es ist ja sehr schwierig im Gehen, sich Notizen zu machen. Deswegen habe ich mir auch keine Notizen gemacht, höchstens mal einen Namen oder so aufgeschrieben oder auch viel fotografiert. Das macht man ja heutzutage mit dem Handy ganz leicht. Und ich habe auch deshalb fotografiert, nicht um schöne Fotos zu machen, sondern auch um nachvollziehen zu können, wo ich überall war, welche Wege genau ich gegangen bin, weil man das ja mit dem Smartphone heutzutage kann. Das zeigt einem an, wo man war. Und ich habe dann natürlich auch viel recherchiert zu Hause abends. Ich habe alles notiert abends, was ich erlebt hatte. Aber ich habe auch dann, man weiß ja gar nicht, wo man war, auch wenn man das was gesehen hat. Aber man weiß ja nicht, was hinter diesen Orten steckt, was auch an Geschichte hinter diesen Orten steckt.
Sie machen untereinander mit Ihrem Freund Thierry auch immer so, ich nenne sie mal ethnische Joke-Dialoge. Sie veräppeln sich gegenseitig. Also Thierry mint den Araber, der sich über die schicke Pariser Lady lustig macht. Ach, guck mal einer an, wie sie sich jetzt für die Armut und die Obdachlosen interessiert. Und Sie ziehen über ihn her als akademischen Edelaraber, der so Street-Credibility-mäßig sich geriert, aber Biobrot kauft. Manche Stellen, da schreiben Sie, hätte Ihren Lektor sogar schockiert. Was war das denn für ein Geplänkel? Sie schreiben, anders hätte ich es auch nicht ausgehalten an einer Stelle.
Schreibe ich das?
Ja, ja, ich hätte es nicht extra ausgeschrieben. Ja? Steht im Buch?
Das weiß ich jetzt nicht mehr, was ich nicht ausgehalten hätte. Aber es ist tatsächlich, dieses Gegenüber, dieser Freund ist halber Algerier und halber Franzose. Und er ist in der Banlieue geboren und lebt dort immer. Und ich bin natürlich... Das ist quasi schon eine Rolle, die er hat. Allein mit diesen paar Elementen kommt er schon in so eine Klischee-Rolle rein. Und ich als eine, die weiß ist und Europäerin und in Paris lebt, ich meine auch am Rand, aber in Paris komme auch, rutsche sofort auch in so eine Rolle herein. Und wir sehen aber diese Klischees als Klischees auch und können uns darüber lustig machen. Wahrscheinlich habe ich das gemeint. Ohne dieses darüber lustig machen und damit ja auch aus dem Klischee wieder ausbrechen, hätte ich es nicht ausgehalten.
Es ist auf jeden Fall eine wilde Reise geworden in einem fremden Teil einer wirklich auch doch zu vertrauten Stadt und ein ganz wunderbares Buch, Bannmeilen, ein Roman in Streifzügen von Anne Weber, jetzt im Verlag Mattes und Seitz erschienen. Herzlichen Dank, Frau Weber, für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur. Jetzt ist meine Kollegin Elke Schlinsog bei mir. Sie ist unsere Redakteurin, beobachtet das Messegeschehen. Seit Mittwoch ist sie unterwegs hier in den Hallen und in der Stadt. Hallo Elke.
Ja, hallo. Schön, dass Sie alle hier sind.
Die Messe ist in diesem Jahr eine Messe mit deutlich politischen Tönen. Hat man schon bei der Eröffnung gesehen mit Bundeskanzler Scholz und auch gestern bei der Preisverleihung zum Preis der Leipziger Buchmesse. Wie hast du die Messetage, Elke, bislang wahrgenommen? Beherrscht doch so das politische Thema auch schon?
Ja, das sind wirklich leise und laute politische Töne auf Podien, in Veranstaltungen. Und es fing ja schon an mit der Aktion der neuen Messechefin Astrid Böhmisch, die uns Gäste dann damals im Gewandhaus aufforderte, wirklich Messages hochzuhalten, Demokratie jetzt wählen, das war auf der Eröffnungsveranstaltung, das war die erste Aktion und natürlich auch als der Bundeskanzler Olaf Scholz während seiner Eröffnungsrede ja so ein paar Mal lautstark von Aktivistinnen unterbrochen wurde mit pro-palästinensischen Rufen, also das ist wirklich seitdem auch Messethema, das kann man so sagen und ich fand es gestern auffallend, als gestern Nachmittag bei der Verleihung des Leipziger Buchpreises ja die eher schlichte Dankesrede der Preisträgerin fast in den Hintergrund geraten ist. Das ist wirklich aufgefallen. Die ausgezeichnete serbische Autorin, sie heißt Babi Marković, bezaubernde Frau, die hat gestern eher so eine lustige satirische Rede gehalten im Staccato-Stil aus der Perspektive ihrer Heldin. Und da war es dann eher so die Juryvorsitzende Insa Wilke, die in ihrer Ansprache ganz klare, ganz wichtige Worte für diese Zeit findet, für dieses gesellschaftliche Klima, das wir seit dem Angriff der Hamas und dem Gaza-Krieg hier haben. Und ich fand es ganz persönliche und nachdenkliche Worte von Insa Wilke.
Wir haben uns hier im Land in den letzten Monaten mehrheitlich verfehlt. In einer Situation, in der wir einander hätten beistehen müssen. Es gab keine gemeinsame Sprache. Es gibt aber mühsame Versuche, dieses einander Verfehlen gegenseitig anzuerkennen und von dort aus anders anzufangen. Das ist wenig und bitter, aber es ist etwas und anders als das, was auf den öffentlichen Bühnen der Politik momentan passiert. Und es ist unser aller Angelegenheit.
Das gegenseitige Verfehlen anzuerkennen, das waren also gestern die Worte der Juryvorsitzenden, die nachhalten. Es gibt aber auch noch ein anderes oder mehrere Fokusthemen dieser Leipziger Buchmesse, Nachhaltigkeit und künstliche Intelligenz, wie generative, starke KI, kreatives Arbeiten verändert. Natürlich hat es auch die Literaturbranche mittlerweile erreicht. Wie bestimmt das Thema hier Gespräche und Veranstaltungen?
Ja, das ist wirklich enorm. Wir verfolgen das Thema in unserer Lesart ja schon wirklich länger und das muss auch Thema sein, weil es den Buchmarkt massiv verändern wird. Und dieses Thema, und das finde ich toll, wie das die Messe schafft, das wird hier ganz plastisch, ganz beispielhaft hier auf der Messe präsentiert, auf anschauliche Weise. Ich war gestern zum Beispiel bei dem österreichischen Autoren und Poetry-Slammer Elias Hirschel, der hat seinen Roman Content auf diese Weise geschrieben, dass er hier mit KI-generierten Texten experimentiert. Er wird ja hier als der KI-Roman gehandelt. Nein, er hat damit experimentiert. Und er hat gestern da vorgestellt, was dabei rausgekommen ist. Das war herrlich plastisch, war eine pickepackevolle Veranstaltung, sehr gut besucht. Das ist ja eine urkomische Internet-Satire, muss man wissen, Content, der Roman. Und hier geht es um skurrile Helden, die wollen immer so Listen herstellen, also sinnfreie Listenartikel schreiben, die dann wirklich sehr, sehr viele Klicks bewirken. Und da hat sich Elias Hirschel gedacht, und so hat er es gestern vorgestellt, diese Listen, diese sinnfreien Listen, das wäre doch mal ein Experiment, die mit KI schreiben zu lassen für den Roman. Die nehmen bei ihm 7 Seiten an und er hat es probiert, so von 15 tödlichen Flugzeugabstürzen ist da die Rede, 10 Tipps, um im Haushalt Geld zu sparen. Er hat es probiert, er hat das versucht mit einer KI zu schreiben, aber er war überhaupt nicht begeistert sein. Ergebnis, ChatGPT ist überhaupt nicht lustig. Es macht viel mehr Spaß, es selber zu machen.
Genau, das war so halb-halb. Also es gibt im Buch Stellen, die sollen so aussehen, das hätten sie KIs geschrieben. Und manchmal waren das auch einzelne Zeilen aus Texten, die halt ein Freund von mir eben generiert hat, mit einem sehr viel älteren Programm als ChatGPT. Und es gibt aber ein Kapitel, wo 7 Seiten lang Listenaufzählungen sind und die sind alle händisch gemacht, weil das sonst absolut anstrengend zu lesen wäre. Also da gab es einen Testentwurf mit KI und das ist absolut unlesbar leider. Und ja, also man muss sich so sehr genau überlegen, für was man es einsetzen will und für was es überhaupt geeignet ist.
Das sind jetzt so die Überlegungen zur kreativen Seite der KI. Gab es denn aber auch ja kritischere Töne ja. zum Thema KI?
Aber ich fand es auch gut. Ja, aber dass das auch mal Thema war, fand ich auch super. Natürlich, die Kritik ist groß. Ich habe gestern Monika Rink, die wunderbare Dichterin, gehört, die davon sprach, dass Texte mit ChatGPT eigentlich zombierte Wesen sind. Also deutlicher kann man es gar nicht auf den Punkt bringen. Sie hat sich zusammen mit der Übersetzerin Claudia Hamm auf einem Podium unterhalten. Sehr direkt, ganz klar. Das war ein sehr unterhaltsames Gespräch und darüber berichtet, wie ihre Gedichte einmal von einer KI gespeist wurden. Das war damals noch ChatGPT 2. Und die Texte wurden so verändert, dass sie eigentlich dreimal hinschauen musste, ob das noch ihr Text ist, der da in die KI eingespeist wird. Sie spricht da von einer richtigen Avantgarde-Migräne, die sie da überfallen hat. Also das ging gar nicht. Sie hat vielleicht nur noch anhand der Zeichensetzung ihren Text erkannt. Also die Forderungen nach mehr Regeln für die Arbeit mit KI, die sind auf dieser Messe unüberhörbar.
So, Elke, jetzt musst du uns aber noch einen Tipp geben, wo man unbedingt hin muss auf die Messe. Du warst jetzt so viel unterwegs.
Also Sie dürfen auf keinen Fall den wirklich bezaubernden und sympathischen Auftritt des Gastlandes Niederlande verpassen. Alles außer flach, Sie haben es ja schon beim Eingang gesehen, sehr sympathisch und das Niederländisch ist in diesem Jahr nicht zu überhören in den Messegängen. Hören Sie mal hin, es ist herrlich. Und ich kann Ihnen nur noch eins sagen, ich hole mir immer einmal am Schweizer Stand hier in Halle 4 ein Kompliment ab. Da gibt es ein Komplimentenkarussell, Sie drehen es und man kann sich das Kompliment für den Tag abholen. Schöner Tipp in Halle 4, viel Spaß danach.
Dankeschön, Elke Sittlingsung aus unserer Lesart-Redaktion. So, nun ist der nächste Europäer bei mir. Willkommen, Matthias Navrat.
Guten Morgen.
Sie sind in Polen geboren, Herr Navrat, mit 10 Jahren direkt nach der Wende 89 in die Bundesrepublik gekommen. Jetzt sind Sie schon lange ein deutscher Schriftsteller mit vielen Büchern, Auszeichnungen, darunter auch der Literaturpreis der Europäischen Union. Vor 4 Jahren war das, habe ich nachgelesen. Mit Ihnen wurden noch 12 Autorinnen und Autoren aus ganz Europa, von Norwegen bis Nordmazedonien geehrt. War das so eine richtige europäische Literaturfeier?
Das war auf jeden Fall eine total tolle Erfahrung, weil wir sind sozusagen alle zusammengekommen und konnten uns austauschen, alle auf diesem europäischen Englisch, das heißt, keiner konnte so richtig diese Sprache, aber wir hatten alle die gleichen Chancen auf einmal, weil normalerweise ist es ja so, dass häufig Autorinnen und Autoren, die aus zum Beispiel südosteuropäischen oder osteuropäischen Ländern nach Deutschland kommen, von denen wird eigentlich erwartet, dass sie also entweder Deutsch oder Englisch sprechen, und da waren wir plötzlich alle gleich, sprachlich, meine ich. Und ja, es war super interessant, auch die Bücher zu lesen von den anderen und was so an Themen in ganz Europa herumschwirrt. Es war wirklich eine super Veranstaltung.
Und jetzt lesen wir von Ihnen Nachrichten aus Europa. Das ist der Untertitel Ihres neuen Buches Über allem ein weiter Himmel. Eine Sammlung von autobiografischen Reiseessays ist es aus den Jahren 2014 bis 2022. Und ich nenne es die Spanne auch mit Absicht, weil Ihre Reisen vornehmlich nach Osteuropa gingen, nach Polen, den Balkanländern, nach Russland, Belarus. Alles aber vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Wie war das für Sie jetzt, Herr Navrat, diese Texte so erneut anzuschauen und zusammenzustellen?
Ja, es war ein bisschen tatsächlich eine Auseinandersetzung mit, man könnte schon fast sagen, der jüngsten Geschichte Europas, weil sich natürlich, also einerseits dann durch den konkreten Angriffskrieg, für mich war das schon seit 2014 eigentlich ein Krieg, aber natürlich hat sich dann in Westeuropa vieles bewegt durch diesen Angriff und dann jetzt natürlich durch den 7. Oktober auch nochmal eine komplette Veränderung der Situation in Europa, sodass ich auf diese Texte plötzlich blickte, das sind eigentlich es ist eigentlich so eine Archäologie, die ich schon fast betreibe, von meinen eigenen Gedanken und Beobachtungen aus den letzten 10 Jahren und die Suche danach, sozusagen die Linien freizulegen in diesen Texten, die auf das heute hinweisen. Das war schon eine interessante Auseinandersetzung.
Mehrere Essays erzählen auch von Reisen in ihre Heimat Polen, nach Danzig und Lublin, nach Warschau und Opole, ihrem Geburtsort. Und da schreiben sie, in Polen treten das Beste und das Schlechteste, das Europa im Denken und in politischer Praxis hervorgebracht hat, heute besonders deutlich zutage. Auch dieser Satz ist jetzt mehrere Jahre alt, 2016 geschrieben. Was war denn damals so dieses Beste und Schlechteste?
Ja, den kann ich sogar tatsächlich heute noch so halten, weil, man muss sich vorstellen, die polnische Geschichte ist ja wirklich da spielt sich sehr viel der zentralen europäischen Geschichte ab. Und das führt dazu, dass wir beobachten können, sowohl diesen erstarkenden Faschismus, den konnte man schon in Polen sehr früh wirklich auf politischer Ebene sehen, was hier in Deutschland immer sozusagen verdrängt wurde oder nicht gesehen wurde, war in Polen sehr früh sichtbar. In Polen gibt es aber auch eine wesentlich aktivere demokratische Tradition, also was so Straßenproteste und Organisation von demokratischen Strukturen und so anbelangt, sodass da sozusagen der Abgrund, ja, so eine Art, ja, so eine faschistische Grundsuppe irgendwie, so eine Ursuppe genauso vorhanden ist und irgendwie eine große Kraft hat, wie auch das andere. Das werden wir in Deutschland sicher immer noch, also das wird sozusagen in den nächsten Jahren, wird sich das vielleicht wiederholen, so wie es in Polen lief. Und wir haben es ja in den polnischen Wahlen jetzt gesehen, dass diese prosoziale und prodemokratische Kraft eben sehr stark ist auch.
Und es schimmert, heißt es weiter an dieser Stelle, die Möglichkeit einer neuen europäischen Idee auf, genau in diesem Zusammenhang. Wie hat diese für Sie ausgesehen oder wie sieht sie für Sie aus?
Ja. Naja, in all diesen Texten, die ich da zusammengefasst habe, geht es mir eigentlich immer um diese Frage, wer lebt eigentlich in den Ländern, in denen ich würde jetzt mal sagen, traditionell schon seit mehreren hundert Jahren die Westeuropäer, die sozusagen ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden. Was sind das für Menschen und was gibt es da vielleicht auch für progressive Kräfte? Das hat mich sehr interessiert bei diesen Reisen, die ich dahin gemacht habe, also nach Timișoara, auch nach Minsk, auch nach Budapest. Ich habe sehr viel mit Leuten zu tun gehabt, die eben sehr westlich, also nach Westen sich orientieren oder sehr auf diese liberale Tradition hin orientiert sind und die aber gleichzeitig natürlich in den Knochen, wesentlich stärker in den Knochen diese totalitäre Erfahrung haben, wie wir sie jetzt zum Beispiel, also in Ostdeutschland natürlich schon, aber die Westdeutschen beispielsweise nicht unbedingt. Also das 20. Jahrhundert in Osteuropa war ein ganz anderes als in Westeuropa, würde ich sagen, spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, es gibt sozusagen Erfahrungen mit beispielsweise, was bedeutet es, wenn eine linke Ideologie totalitär wird. Während zum Beispiel die westliche Linke lange Zeit diese Gefahren der linken Ideologie total vernachlässigt hat. Wir sehen es ja jetzt auch wieder mit der neuen Linken, ja, mit der postkolonialen Linken, was für Tücken da plötzlich so zu sehen sind. Und ich habe so das Gefühl, dass zumindest die Intellektuellen in Osteuropa ein differenzierteres Weltbild haben.
Sie waren auch mehrfach in Russland, Herr Navrat, in Tjumen, in Novosibirsk, beide Städte in Sibirien. Und jedes Mal spielt da schon sehr die nationalistische Politik hinein. Die Annexion der Krim, der immer diktatorisch werdende Putin. Aber noch 2016, 2018 ist ja noch kein Krieg. Wenn man jetzt diese Essays liest, hat man so das merkwürdige Gefühl, ja, es musste darauf zulaufen. Ja? Und 2022 nach dem Angriff hieß es ja überall, ja, wir hätten es sehen müssen. Geht Ihnen das genauso?
Ja, also ich habe es schon damals gesehen. Ich habe wie gesagt schon mit dieser Krim-Annexion und wenn man so ein bisschen die Medien in den osteuropäischen Ländern verfolgt hat, was ich insbesondere im polnischen Falle natürlich kann, weil ich die Sprache kann, war das natürlich ein ganz anderes Gespräch schon. Und bei diesen Reisen habe ich tatsächlich auch, ich habe sehr viele tolle Menschen kennengelernt. Also ich habe durchaus diese russische Tradition, diese demokratische russische Tradition kennengelernt, aber eben schon auch diesen verwurzelten Nationalismus, der irgendwie, und auch irgendwie so eine ganz andere geschichtliche Narration, wo ich plötzlich das Gefühl hatte, oh Gott, meine Mein Narrativ von Geschichte trifft da auf ein ganz anderes und ich bin richtig ins Schwitzen gekommen und ich habe schon damals mit Menschen gesprochen, wo ich gesehen habe, da wird eine ganze Generation anerzogen, die sozusagen apolitisch ist, die immer sagt so, nee, ach, mit Politik, da beschäftige ich mich nicht mit und so, lieber mal sich nicht aus dem Fenster lehnen, lieber mal, also sozusagen dieser Rückzug ins Private oder auch in Minsk, das hat mir richtig das Herz gebrochen, weil ich gesehen habe, so ja, aber ihr habt doch auch diese Tradition, also in Russland beispielsweise Sacharow, der Stamm Mandelstamm, das, was ich sozusagen daran so schätze. Und also ich hab es schon gesehen und ich habe das tatsächlich dann beim Wiederlesen der Texte auch gesehen, dass es diese Linien, die darauf schon verweisen irgendwie.
Und schon vorher, 2014, dann nehmen Sie die Ereignisse in Kiew auch in den Blick und die Demonstrationen auf dem Maidan, die brutale Staatsgewalt, viele Tote hat es gegeben und Ihr Entsetzen ist groß. Das passiert jetzt in Europa, schreiben Sie, und Sie fürchten, dass die EU wieder nichts ausrichten wird hier 2014. Meine, haben Sie denn heute das Gefühl, dass die Staatengemeinschaft also besser, entschiedener, angemessener handelt?
Ja, also ich finde sie immer noch, also ich glaube bei vielen Politikern und Politikerinnen ist es noch nicht so ganz angekommen, wie gefährlich die Lage ist. Und zwar, es ist sozusagen nicht nur ein Angreifer von außen, sondern das hängt ja zusammen mit bestimmten Kräften innerhalb von Europa, also mit bestimmten faschistischen und so, also mit so Bewegungen, wo ich so das Gefühl habe, dass sozusagen die Gefahr ist eine großflächigere und eben die verbündet sich jetzt praktisch mit so einer globalen Situation, in der immer mehr wie so eine Art Trennung global auch zu sehen ist. Und Russland zum Beispiel weiß das sehr geschickt zu nutzen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist nach wie vor, meine ich, noch nicht so ganz angekommen bei den Regierenden. Es gibt zwar immer wieder welche, die, also vor allen Dingen die osteuropäischen, der französische Minister, also Herr Macron, der hat da irgendwie scheinbar auch so ein bisschen einen klareren Blick, aber ich persönlich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das bei denen angekommen ist.
Ihre Texte, die liest man schon mit Bedrückung, eines Teils, weil sich schon wirklich so viel Tragisches ankündigt, aber es gibt, wie ich finde, auch richtig schöne europäische Momente, zum Beispiel ein übergreifendes kulturelles Motiv, das ist Musik. In Israel, da hören Sie einen Song von Cat Stevens, in Ljubljana, Slowenien, da läuft in allen Cafés David Bowie, 2016 im Januar ist er gestorben. Später in Novosibirsk, Modern Talking in einem Vergnügungspark. Und Sie erinnern sich dabei an eine Reise durch Australien, wo plötzlich im Autoradio U2 gespielt wurde. Und da sprechen Sie von einem spontanen Gefühl der Beheimatung. Das ist ein schönes Wort. Aber auch eine Art McDonald's-Effekt. Was ist das für eine Empfindung, Herr Navrat? Ich habe spontan gedacht, ja, wenn was die Menschen verbindet, sind es die Klänge, die wir alle in den Ohren haben. Und man sagt, hey, komm, was für ein geiler Song.
Ja, die Popkultur, also generell Kultur, glaube ich, funktioniert so, dass sie uns irgendwie so verwurzelt, ne? Oder dass sie uns irgendwie wie so eine Art Gefühl von, ja, hier gehöre ich hin, das kenne ich. Und dieses Gefühl von, man ist irgendwo in der Fremde und dann hört man plötzlich ein Lied, das auf der ganzen Welt bekannt ist. Also in dem Fall zum Beispiel im australischen Outback unter diesem Sternenhimmel, man weiß gar nicht mehr, wo ist man eigentlich im Nichts. Und dann kommt U2, With or Without You. Etwas, was ich aus der Kindheit extrem so irgendwie eingespeichert habe. Und dann ist man plötzlich wieder so in dem Leben, das man kennt und das man, wo man sich eine Verbundenheit dazu erfüllt. Und ganz generell war es mir bei diesem Buch, weil es ja schon auch literarische Texte sind, und mir geht es schon auch darum, ich bin so ein bisschen auf der Suche nach, was verbindet uns denn auch in diesem Europa? Also wo habe ich das Gefühl, wir denken vielleicht heute über Europa schon ganz anders nach als in den 80ern beispielsweise oder in den 50ern. Und da gehört auf jeden Fall diese Popkultur natürlich dazu. Aber das geht viel tiefer. Das geht natürlich auch in das gemeinsame Erlebnis von Geschichte und was für Schlüsse ziehen wir daraus. Ich glaube, wir sind heute natürlich in dieser Hinsicht schon viel weiter, auch intellektuell, als vor 50 Jahren.
Gucken Sie mal da hinten, da lacht schon der Wladimir Kaminer. Der überlegt gerade auch, welchen Song er vielleicht für ihn europäische Heimat ist. Herr Navrat, in Ljubljana, da haben Sie auch bei einer gemeinsamen Lesung ein dezidiertes Europagefühl, habe ich mir extra rausgeschrieben, eine Solidarität von Autorinnen, Autoren, man ist zusammen, verständigt sich über Literatur, man diskutiert, man lacht, man trinkt, man isst. Es gibt Ihnen also schon so einen europäischen Geist, man muss ihn nur erzeugen?
Ja, ich glaube, da kommt ein Stück weit auch durch die gemeinsame Erfahrung, also speziell in diesem Ljubljaner Kapitel, da geht es auch darum, dass dieser Neokapitalismus, der uns alle im Grunde genommen, das wird noch zunehmen, der uns irgendwie alle prekarisiert. Und daraus entsteht dann wiederum möglicherweise auch das Potenzial zumindest zu so einer Art neuer Solidarität. Und dieses Gefühl hatte ich speziell zum Beispiel in diesem Fall, weil das waren alles Leute, die dann zu dieser Lesung gekommen sind und die wirklich auf der Suche waren, die Fragen hatten, wie geht's jetzt weiter? Und sozusagen aus diesem gemeinsamen Gefühl des was können wir jetzt tun? Erwachte auch eben so wie so eine Art, zumindest so ein kurzes Anklingen von Solidarität. Ich möchte das jetzt überhaupt nicht romantisieren, weil ich meine, Europa ist wirklich auch ein abgrundtiefer Kontinent, auch mit seiner Außenpolitik und so weiter. Aber ich bin schon auch immer auf der Suche danach, so wo ist das, wo liegen dann eben doch die Momente, wo man Menschen begegnen kann. Also hier werden ja auch viele Porträts von Menschen, die ich getroffen habe, gezeichnet oder viele Begegnungen. Und darin sehe ich vielleicht das Potenzial, quasi das Hingehen, die Menschen kennenlernen, ins Gespräch kommen und die Erfahrungen teilen.
Matthias Navrat, danke, dass Sie bei uns waren.
Ja, auch. Vielen Dank.
Dankeschön. Und mein Gast eben hat schon richtig mitgegroovt und mitgeswingt. Wladimir Kamina ist hier.
Dankeschön, danke. Danke für die Einladung. Man sieht es im Radio nicht.
Weil wir haben ja gerade vorhin von der Musik gesprochen hier mit Matthias Navrat. Sie haben da so schön gelacht im Hintergrund, als er da erzählte von David Bowie und U2 oder so. Haben Sie auch so einen Soundtrack im Ohr, Europa? Ich meine, Sie sind mit der Russen-Disco berühmt geworden, Wladimir Kamina. Das muss man gar nicht mehr erzählen, ne?
Ja, ich habe Europa mit Russen-Disco viel bereist. Und meine Erfahrung ist aber, dass die Menschen sich viel mehr übers Essen identifizieren als über Musik. Wir sind ja alle gleich und gleichzeitig verschieden. Und diese Verschiedenheiten sind unglaublich wichtig. Also das machen sie mit dem Essen. Gleichzeitig ist aber dieses Essen wirklich der letzte Zusammenhalt einer Gesellschaft, wo alle möglichen Menschen zusammenkommen, jeder hat dazu was zu sagen, sitzen an einem Tisch, alle essen, manche mehrmals am Tag und so. Aber dieses Europa von zwei Geschwindigkeiten, das ist ja, das haben wir geerbt noch aus Merkels Zeit. Zwei Geschwindigkeiten. Die einen fahren Porsche und die anderen auf dem Esel. Da fühlen sie sich sehr gekränkt. Ich weiß noch, in Bulgarien letztes Jahr haben mir die Bulgaren erzählt, dass sie bei der letzten Fußballweltmeisterschaft, oder war das europäische, Fußball-Weltmeisterschaft, die haben immer die Übertragung, Ton kam immer eine Sekunde früher als Bild. Und das ganze Land war unglaublich aufgeregt, weil da schrie schon der Moderator, Tor, und es gab kein Tor. Und sie haben geschrieben, an die EU geschrieben, nach Brüssel, an die Regierung, niemand hat sich gekümmert. Und dann dachten sie, okay, Bulgaren sind für Europa einfach.
Wir müssen mal zu Ihrem Buch kommen, Herr Wladimir Kamina. Übrigens hat er gerade, ja, als die Musik lief, hat er gerade gesagt, dass er jetzt demnächst einen deutschen Krustenbraten machen will. Und er braucht noch Tipps, wie er gelingt. Jetzt aber zu Ihrem Buch. Gebrauchsanweisung für Nachbarn heißt es. Und Sie haben es zusammen mit Martin Hjon geschrieben.
Martin Hjon, ein Mitarbeiter Ihres Rundfunks.
Genau, geboren in Krefeld, mit koreanischen Wurzeln, früherer Eishockey-Profi oder so. Ich habe mir überlegt, also ein Deutscher mit koreanischen Wurzeln schreibt mit einem Russen, der jetzt aber schon lange Deutscher ist, ein Buch über Nachbarschaft. Wie kam es denn dazu?
Wir haben uns vor vielen Jahren kennengelernt, Martin und ich, und ich fand seine Geschichte, er hat schon mehrere Bücher geschrieben, Ohne Fleiß kein Reis und andere so Geschichten über diese koreanische Kindheit in Krefeld, an einem Ort, wo sie gar nicht hingehört. Und in irgendeiner Art und Weise fand ich seine Geschichte ähnlich wie meiner, obwohl eigentlich faktisch wir so sehr unterschiedlich sind. Und ich habe dann über meine Nachbarn geschrieben. Naja, es geht ja um die Nachbarn im Allgemeinen. Da gibt es auch Nachbarn aus dem Weltall, Friedhofsnachbarn, Gartennachbarn und bei Martin auch so, ja.
Ich meine, Sie sind ja noch in der alten Sowjetunion groß geworden. Da schreiben Sie auch viel drüber, wie es denn da mit der Nachbarschaft war. Ganz anders als in Deutschland, ne?
Russland war schon immer das größte Land der Welt, zumindest haben wir das so in der Schule gelernt. Und, aber die Menschen wohnten in diesem Land sehr eng. Sie hatten schon immer ein krasses Wohnungsproblem. Und viele wohnten in solchen kommunalen Wohnungen, wo mehrere Familien ein Bad teilen mussten. Das waren unfreiwillige
WGs.
Ja, eigentlich. Wo die Menschen ständig aufpassen mussten, dass der Nachbar nicht in die Suppe spuckt. Daraus ist die ganz große Literatur entstanden in Russland. Da, in der Wohnung, wo meine Oma wohnte in Moskau, da waren drei Familien und jeder ging mit der eigenen Glühbirne auf die Toilette. Weil sie es nicht geschafft haben, die Kosten für eine Glühbirne zu teilen, durch drei. Das war nicht wirklich. Und dann kam ich nach Deutschland. Wir sind in ein Haus in Berlin gezogen, wo so junge Familien, Wessis, die nach Ost-Berlin gezogen sind, die grün wählen, kein Fleisch essen und die Welt retten wollen. Auch wenn die Welt sich wehrt. Und sie hatten da große Lust an kollektiven Aktivitäten. Das ganze Haus macht ihnen das mit, baut ein Vogelhäuschen und nur wir als durch sozialistische Erziehung beschädigte Russen machen nicht mit. Aber wir sind okay,
Russen. Aber ich habe so gelacht, das Projekt Das Singende Haus gab es.
Das ist
also
noch immer
ein Weihnachten, Stille Nacht, Heiligen gesagt. Aber die Kaminas haben nicht mitgemacht?
Ich habe im hauseigenen Chat habe ich geschrieben, also da sollte jede Familie am Heiligen Abend zur gleichen Zeit Stille Nacht, Heilige Nacht singen, aber jeder auf seinem eigenen Balkon. Das Singende Haus. Läuft noch immer bei uns das Projekt, alle sind begeistert. Ich habe geschrieben, tut mir leid, wir kennen den Text nicht. Alles gut.
Ich meine, es ist ja ein bekanntes Stereotyp, dass also keine juristischen Streitigkeiten härter und erbitterter ausgetragen werden in Deutschland als Nachbarschaftskonflikte. Die Hölle, das sind die anderen. Das Zitat haben Sie ausgerechnet von Jean-Paul Sartre in Ihr Buch gesetzt. Haben Sie denn auch wirklich höllische Momente erlebt?
Nein,
eigentlich hat man nicht so das Gefühl.
Ich glaube, das hat Martin dieses Zitat da reingebracht. Also ich bin immer gut mit den Nachbarn zurechtgekommen. Wir haben auch viel, wir lernen voneinander, wir akzeptieren uns, die anderen, wir wissen, dass alle nicht gleich sein können. Mhm. Wir haben gelernt, unsere leeren Flaschen nach Farben zu trennen und in verschiedene Container zu schmeißen. Das ist okay, finde ich. Das ist sogar gut. Wenn Menschen alle gleich wären, hätten sie überhaupt kein Gespräch führen können, weil dann hätte jeder das Gleiche gesagt. Und weil wir verschieden sind und irgendwie aber gleich, können wir gut aus dieser Diskrepanz eben ein gutes Gespräch haben.
Auf jeden Fall macht es großen Spaß, sozusagen aus russischer und aus Krefeld-koreanischer Sicht über Nachbarschaft zu lesen. Als Sie mit Herrn Nürnt das Buch zu Ende geschrieben haben, Sie sind immer so aufgeteilt, die Essays oder so, werden Sie gute Nachbarn?
Wir sind gute Nachbarn, ja. Ne, also ich glaube, dass die Koreaner...
Er schreibt so schön sozusagen, dass man, wenn man in Korea, also mit koreanischen Eltern aufwächst, wieder ganz anders nachbarschaftlich sozialisiert wird. Sehr interessant. Herr Kaminer, ich gucke ja auf die Uhr, aber je, uns läuft die Zeit weg. Vielen Dank, Herr Kaminer, dass
Sie
da waren.
Vielen Dank, Dankeschön. Danke, gute Nachbarschaft wünsche ich.
Gebrauchsanweisung für Nachbarn. Das neue Buch ist im Pieper Verlag erschienen.